SRF 4 News. Zeitblende.
Im Jahr 1985, im Monat Juli.
Genau 30 Jahre ist es her seit diesem Juli 1985. Damals wurde eine junge Frau aus dem Berner Dorf Kehrsatz ermordet. Man fand ihre Leiche in der Kühltruhe im Keller ihres Hauses. Aus diesem Mord in Kehrsatz wurde ein Justizskandal und ein Medienereignis, das die Schweiz über Jahre hinweg in Atem hielt. Wir schauen hier nochmals zurück auf den Fall, sprechen über die Rolle der Medien damals und über Veränderungen in der Berner Justiz seither. Am Mikrofon ist Urs Gilgen. Zuerst ein Rückblick. Am Anfang gab es keine Zweifel. Für die Berner Justiz und für die Polizei war klar, der Ehemann der ermordeten Christine Z. muss es gewesen sein. Bruno Z., wir nennen ihn hier aus juristischen Gründen nicht beim vollen Namen, Bruno Z. war der einzige Angeklagte. Das Motiv glaubte man zu kennen. Der Angeklagte hatte eine außereheliche Beziehung. Zudem belastete ihn ein medizinisches Gutachten. Doch dieser Angeklagte beteuerte seine Unschuld, wie hier zu hören in einem späteren Interview auf Radio DRS.
«Ich weiss, das ist nicht bei gsi.»
Trotzdem, 1987 folgte die Verurteilung, lebenslängliche Haft. Dieses Urteil stieß einigen Geschworenen in diesem Prozess sauer auf. Von Unregelmäßigkeiten war die Rede, von beeinflussten Zeugen, von Druck auf Geschworene. Vreni Sala, eine dieser Geschworenen, gründete den Verein «Fairness im Fall Z». Ihre Motivation schilderte sie einmal so.
«Für mich war wichtig, wie eben die Berner Justiz zu diesem Zeitpunkt funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat. Das ist für mich wichtig.»
Vreni Sala erhielt Unterstützung. Ein Journalist der Weltwoche nahm sich der Sache an. Hans-Peter Born recherchierte, hinterfragte Justiz und Polizei, formte daraus eine Zeitungsserie und ein Buch. Beides fand riesige Beachtung. «Saß da wirklich ein Unschuldiger im Gefängnis?», fragten sich viele. Ein zweites Buch folgte, darin erhob Born Vorwürfe. Die Eltern von Christine sollen es gewesen sein, nicht der verurteilte Ehemann. Das Buch wurde verboten, doch Born blieb unbeirrbar.
«Ich sage, ich habe nicht den Richter gespielt. Ich habe einfach gesagt, schau, jetzt gibt es die Möglichkeit, die die Gerichte angenommen haben. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, die nie geprüft wurde. Und das ist die Schweinerei, dass die andere Möglichkeit nie geprüft wurde.»
Irgendwann zweifelte auch die Justiz selbst, konkret am medizinischen Gutachten. 1991 hob der Berner Kassationshof das Urteil gegen Bruno Z. auf, nach fast sechsjähriger Haft. 1993 kam es zum Revisionsprozess und der war ein Spektakel, wie die Gerichtsberichterstatterin Gabi Neuhaus damals schilderte.
«Ja, da habe ich auch oft gestaunt, wie die Leute trotz schönem Frühlings- oder jetzt auch Sommerwetter stundenlang, tagelang im Gericht ausgeharrt haben, obwohl die Verhandlung eher zäh verlaufen ist in den meisten Fällen. Aber es ist wohl schon so, es gibt wohl kaum eine Geschichte wie dieser Mord von Kehrsatz, die in den letzten Jahren die Gemüter der Leute so bewegt hätte.»
Der zweite Prozess also. Noch einmal erhielt man Einblick in diese Familie in Kehrsatz. Noch einmal blieben Zweifel am Tathergang. Am 29. Mai 1993 folgte daher der Freispruch, im Zweifelsfall für den Angeklagten. Einen anderen Täter als den Ehemann schloss das Gericht aus, für eine Verurteilung genügten die Indizien indes nicht. Nun schüttelten die einen den Kopf, die anderen, die waren zufrieden. Emotionen aber schürt der Fall bis heute. Viele Beteiligte von damals wollten sich nicht äußern. Weder Vreni Sala noch Hans-Peter Born waren zu Gesprächen bereit. Bruno Z. selbst ließ eine Anfrage unbeantwortet. Einer, der sich äußert, ist der Berner Filmemacher und Journalist Bernhard Giger. Nach dem ersten Prozess drehte er den Spielfilm «Tage des Zweifels» rund um den Justizskandal. Die Arbeiten dazu führten ihn mehrmals auf den Thorberg zu Bruno Z. Auch er hielt ihn damals für unschuldig. 30 Jahre nach der Tat habe ich nochmals mit Bernhard Giger über den Fall gesprochen. Bernhard Giger, Sie sind ein Mann des Bildes, kann man sagen. Sie waren mal Fotograf, Sie waren dann Filmer, Journalist, heute sind Sie Ausstellungsmacher. Wenn ich Sie nach einem Bild aus diesen Prozessen frage, welches Bild würden Sie mir da beschreiben?
Da gibt es sicher verschiedene, aber eines ist mir geblieben im Zusammenhang mit meinem Film. Als wir den gedreht haben, war Bruno Z. noch im Gefängnis auf dem Thorberg. Und bei den Dreharbeiten, das war im kantonalen Zeughaus, war das, haben wir das gedreht. Also den Gerichtssaal haben wir dort eingerichtet. Und als wir dort bei den Dreharbeiten waren, plötzlich stand Bruno Z. mitten in der Equipe drin. Und das war schon eine ganz außergewöhnliche Situation. Man dreht einen Film über einen, ja, immer noch verurteilten Mörder und plötzlich steht dieser Mann eigentlich vor einem, also sozusagen die Realität, die dann die Fiktion einholt. Das war schon noch beeindruckend.
Also da war vielleicht auch ein bisschen Rummel los auf den Dreharbeiten dann, als Bruno Z. aufgetaucht ist. Rummel gab es ja eigentlich um den ganzen Fall Z., um den ganzen Mordfall Kehrsatz. Die Medien berichteten laufend, der Fall war Thema unter den Leuten auf der Straße, in den Zeitungen. Bruno Z. wurde zum Teil auch förmlich gejagt. Vielleicht können wir uns da was anhören dazu, dass es einen Eindruck gibt. Ein Moment, den Bruno Z. selber schildert, als er aus dem Berner Amtshaus kommt, als gerade das zweite Urteil, der Freispruch, verlesen worden war.
Also ich bin zu diesem Amthaus rausgekommen und dann hat dort einfach eine Meute von Fotografen auf mich gewartet. Es waren andere Leute da, die hätten gerne vielleicht mit dem einen oder anderen aus dem Volk einfach mal geredet, aber es war schlichtweg nicht möglich gewesen. Die Meute von Fotografen haben mich verfolgt durch die halbe Stadt. Die haben fast den Verkehr lahmgelegt, die haben Strassen blockiert, die haben Lauben besetzt und die haben, so wie ich es mitbekommen habe, meterweise Filme durchgelassen. Für ein Foto. Ja, man kann ein Foto machen, man kann 10 Foto machen, aber irgendein ist längs, irgendein ist genug. Und dass, wenn ihr, sag jetzt mal, 600, 700 Meter lauft, mit 20 Objektiv zwischen 50 und 1,5 Meter vor der Nase, ist das nicht so ein super Gefühl. Weil das ist vielleicht etwas für einen, der einen Weltcup gewonnen hat, oder für einen, für einen Rockstar, der weiß nicht was, wo das noch sucht. Aber für mich ist das etwas gewesen, wo ich eigentlich zutiefst verabscheuen. Weil keiner von diesen Fotografen hat mich jemals gefragt, darf ich von euch ein Foto machen?
Bruno Z., gerade nach dem Freispruch, was sagen Ihnen diese Worte?
Die muss man natürlich heute schon ein bisschen relativieren, diese Aussage. Also, er war halt wirklich eine Medienfigur, ganz klar. Und einige Wochen zuvor oder auch Monate oder auch ein Jahr zuvor, vor diesem Termin, wo er das gesagt hat, hätte er vermutlich so nicht gesprochen, da wäre er sehr froh gewesen, von X-Fotografen verfolgt zu werden.
Also Bruno Z. hat auch mit den Medien gespielt.
Also er hat sie bewusst eingesetzt, das ist ganz klar, das hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Er war angewiesen auf die Medien, weil die Medien haben die Öffentlichkeit geschaffen, die er nicht hatte. Also von dem her war er auch auf die Medien angewiesen und war eine Medienfigur. Dass nach einem solchen Freispruch dann einfach alle hinten nachrennen, also... Wer Journalist ist, weiß, was das bedeutet. Ich muss dann einfach das Bild haben, das Richtige, dann renne ich halt dem Mensch hinten nach. Also von dem her muss man das auch ein bisschen relativieren heute.
Aber ein Riesenrummel war es schon damals.
Das war ein Wahnsinnsrummel damals, ja. Aber das war über sehr viele Jahre ein Wahnsinnsrummel. Man muss sich denken, nach diesem Freispruch, das waren 6 Jahre seit dem ersten Prozess, 8 Jahre seit der Verhaftung und seit 5, 6 Jahren damals war das eigentlich der bekannteste Justizfall überhaupt der Schweiz. Bruno Z. war eines der bekanntesten Gesichter der Schweiz. Also von dem her war es ein Wahnsinnsrummel. Ja.
Warum dieses Interesse an diesem Fall? Also vielleicht können wir so ein bisschen die Zutaten herausschälen. Mhm. Was hat es ausgemacht?
Ich glaube, es hat viel mit dem Ursprung zu tun von dem Fall. So oft gibt es das dann auch in Bern nicht, dass man in einer Tiefkühltruhe eine Leiche findet, von einer jungen Frau, noch nackt, eine Ehefrau. Also das mal ist das, ich weiß, damals hat man in Bern auch über das gesprochen, sie ist in der Tiefkühltruhe, haben sie gefunden. Und das war dann schon ein bisschen Horror, wenn man überhaupt nur darüber gesprochen hat. Also eigentlich der Fall an sich war mal schon ziemlich spektakulär. Also
das Außergewöhnliche dieser
Tat einfach, das ist ganz Bildes klar. Also auch, so viele solche Morde haben wir dann in Bern nicht gehabt, haben wir auch heute noch nicht. Das ist sicher das eine. Das andere ist, dass der erste Prozess war ja nicht so wahnsinniger öffentliches Interesse damit verbunden. Neben dieser Leiche in der Tiefkühltruhe war das zweite sicher der Fakt, dass in diesem Fall offenbar die Polizei und auch die Justiz von Anfang an ganz klar war, das ist der Schuldige, es kann gar keinen anderen geben, außer dieser Ehemann, also eben der klare Fall. Das hatte dann sicher auch mit dem zu tun, dass es einfach so eindeutig war. Und da wird man halt ein bisschen kritisch, wenn etwas von der Justiz her so eindeutig dargestellt wird, da wird man einfach kritisch und hört genauer hin.
Da hatte ja schlussendlich auch jeder quasi seine Meinung, wer es gewesen sein könnte und wer nicht.
Ja, interessanterweise hatte jeder seine Meinung, aber wohl seine einseitige Meinung, eben Polizei und Justiz, ganz klar die Meinung, der war's. Und als dann das öffentliche Feedback auf diesen ganzen Fall angefangen hat, haben eigentlich alle, die sich dort bemüht haben, genau die gegenteilige Position vertreten. Er war es ganz bestimmt nicht, es war jemand anderes. Und beim ersten Prozess war ja nicht ein großer Rummel da. Der ist erst dann entstanden eigentlich durch das, was bei diesem ersten Prozess passiert ist. Und da finde ich schon, da sind es diese, glaube ich, etwa 4 Geschworenen, es war ein Geschworenenprozess, was es heute nicht mehr gibt, diese 4 Geschworenen, die sich zuerst, glaube ich, an eine Kommission vom Grossen Rat gerichtet haben, dann mit einer Beschwerde, weil sie einfach fanden, so kann man nicht vorgehen in einem Prozess. Also der Richter ist da einfach zu grob vorgegangen, ja, zu wenig differenziert vorgegangen.
Und da roch es plötzlich nach Justizskandal.
Da roch es plötzlich nach Justizskandal. Als das dann bekannt wurde, und bekannt wurde es, das muss man auch sagen, durch diese Serie von Hans-Peter Born, vom Weltwoche-Journalist, die ja dann auch als Buch erschienen ist, später mit einem zweiten Buch. Und diese Serie hat eigentlich erst dann das ganze öffentliche Interesse wirklich aufgeheizt, aber wirklich aufgeheizt.
Wie haben Sie diese Serie gelesen? Also ich meine, jede Woche war die Weltwoche ausverkauft und alle haben das gelesen. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie das gelesen haben?
Also es war einfach sehr gut geschrieben. Man hat es wirklich wahnsinnig gern gelesen. Es war hochspannend. Auch das, es, Schweizer Justizfälle waren, von dem her, was ich damals gekannt habe, waren die nicht so wahnsinnig spannend. Das war hochspannend zum Lesen. Und dann hat man wirklich Woche für Woche sozusagen sich gedacht, nein, es darf nicht wahr sein. So kann man nicht vorgehen gegen einen Angeklagten. Also was passiert, wenn ich selber mal angeklagt bin? Es war wirklich diese Empörung, die sich langsam hochgesteigert hat. Und dann, relativ rasch, haben natürlich weitere Journalisten angefangen zu recherchieren. In Bern war das zum Beispiel Walter Depp im Bund, der sehr, sehr viel über diesen Fall geschrieben hat. Es war Peter Maurer im Radio Förderband. Also es waren dann wirklich Journalisten, die ebenso stark wie Born ans Recherchieren gegangen sind. Von dem her wurde der Fall auch immer breiter und breiter. Es lief eigentlich auf mehreren Ebenen. Es gab, glaube ich, auch mal einen Ziesti-Club, wo der Uli Heiniger wirklich in den Thorberg hinaufgefahren ist und mit Bruno Z. allein ein Gespräch gemacht hat. Ein eigentlicher Ziesti-Club, das erste Mal nicht mehr im Studio, der Ziesti-Club. Also dann hat sich das einfach langsam so alles so hochgesteigert. Und von dem her wurde es dann wirklich ein Tagesthema. Es war wirklich so, dass man eigentlich mit allen Leuten auf der Straße, in der Beiz, überall, konnte man über das reden. Jeder wusste einfach Bescheid. Es war überhaupt nicht ein bestimmtes intellektuelles Publikum. Es war wirklich ganz breit.
Hans-Peter Born hat ja dann auch wirklich öffentlich Position bezogen und gesagt, Bruno Z. war es nicht. Es war jemand anderes, es waren seine Schwiegereltern. Die sollen diese Tat begangen haben. Also das heißt, der Journalist wurde dann irgendwann zum Anwalt von Bruno Z. Wie war denn das grundsätzlich in der Medienlandschaft? Haben da alle so Klarstellung bezogen oder gab es da auch die Neutralen in diesem ganzen Feld? Das, was ja eigentlich die Aufgabe der Journalisten wäre.
Also wirklich neutral war damals wohl schwierig, denke ich. Aber es sind sicher nicht alle so weit gegangen wie Hans-Peter Born, der eben in diesem zweiten Buch dann die Eltern verdächtigt hat. Es ist natürlich damals so, das war auch die Zeit, das war mehr so ein linker Begriff vom anwaltschaftlichen Journalismus, den man damals betrieben hat. Das war ja dann auch das Problem, dass die sogenannten bürgerlichen Zeitungen plötzlich das lauter Journalisten gaben, die eben anwaltschaftlichen Journalismus betrieben haben. Von dem her war das damals ein bisschen auch noch selbstverständlicher. Ich nehme als Journalist Partei für eine Seite. Das war ein bisschen so gängiger als heute. Heute würde man da wohl schneller sagen, du pass auf, bist du dir wirklich sicher? Aber das Ziel ging verloren. Nein, es ist ganz klar. Es ging nur darum, diese Justiz wird jetzt eins ausgewischt und dieser Mann muss jetzt rauskommen, fertig, Schluss. Und alles andere diskutieren wir gar nicht darüber.
Und dann kam dieser Freispruch, ja. Bruno Z. wurde freigesprochen. Es war ein Freispruch mit Nebengeschmack, könnte man sagen. Vielleicht kurz zu Ihrer persönlichen Wahrnehmung damals. Wie haben Sie dieses Urteil aufgenommen?
Also das ganz Letzte. Eigentlich dann schon so, wie man es deuten musste, im Zweifel für den Angeklagten. Es gab einfach zu wenig Beweise. Selbstverständlich hat man damals gefunden, ihr hättet ihn jetzt richtig freisprechen können, also nicht so ein halber Freispruch. Ihr hättet ihn jetzt eigentlich richtig freisprechen müssen, weil damals waren wir alle wirklich so wie Born überzeugt, er war es nicht gewesen. Und von dem her hätten wir eher einen richtigen Freispruch erwartet. Aber es kam ja dann ein Freispruch. Und interessanterweise war ja dann auch medial die Luft relativ schnell draußen. Wir haben erreicht, was wir wollen. Jetzt kommt ein anderes Thema.
Also da darf man aus heutiger Sicht schon ein Fragezeichen machen gegenüber der Haltung, die damals einige Journalisten vertreten haben.
Nicht nur Journalisten, also überhaupt einfach, man kann jetzt wirklich ein bisschen verallgemeint die Öffentlichkeit sagen. Also es ist sehr viele gut informierte und gut gebildete Leute, die dann plötzlich doch recht einseitig geworden sind in der Sichtweise auf diesen Fall. Da wurden Fehler gemacht.
Vreni Sala, sie war damals im ersten Prozess die Geschworene, die sich erhoben hat und gesagt hat, da sind Fehler passiert in diesem Prozess, das ist eine Art Justizskandal. Sie wollte bei einem Interview hier in diesem Zusammenhang nicht mitmachen, ich habe aber mit ihr gesprochen. Sie sagt heute, es beschäftige sie eigentlich nur noch die Tatsache, dass man gar keinen Mörder gefunden hat und nicht mehr der Justizskandal. Was sagt uns das?
Ja, dass eigentlich die Schuldfrage nach wie vor nicht gelöst ist. Es ist relativ schwierig, aus heutiger Zeit da noch einmal darauf zurückzukommen. Es wäre ja wohl auch völlig unmöglich, da noch was herauszufinden. Ich finde es schon relativ kühn, wenn man, ja, wie viele Jahre war es nachher? Es waren 8 Jahre nach der Tat. Wenn man in Prozessen drin sich an dieses und jenes erinnern muss, das ist da immer das so Schöne, wenn man Krimis sieht im Fernsehen, wie sich diese Leute immer an alles erinnern. Und von heute aus ist es erst recht schwierig, aber es ist so. Die Schuldfrage ist nicht geklärt in diesem Fall. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, dass auch der Angeklagte selber halt wirklich der Schuldige ist. Das ist nicht geklärt.
Diese Möglichkeit ließ ja damals auch das Urteil einigermaßen offen. Man konnte es nicht nachweisen, aber Bruno Z. wurde freigesprochen. Das ist die Tatsache. Nun, Sie selber, Sie haben sich auch mit dem Fall intensiv beschäftigt. Damals zwischen den beiden Prozessen war das. Sie realisierten den Spielfilm «Tage des Zweifels», der Geschichte dieser aufständischen Geschworenen quasi, wo auch Vreni Sala dazu gehört hat. Was war denn Ihre Motivation, so einen Film zu machen?
Also eben nicht der Fall an sich. Ich wollte wirklich nicht über den Fall einen Film machen. Das wäre damals auch sehr schwierig gewesen. Mich hat wirklich diese Geschworene, eben diese Vreni Sala und ihre Mitkämpferinnen und Mitkämpfer, aber es war ja dann vor allem sie, das hat mich zutiefst beeindruckt. Das finde ich war für mich vorbildliche Zivilcourage. Diese Vreni Sala, die war an diesem Prozess, das hat sie damals mir dann auch erzählt von den Richtern so, ja, bist ein bisschen ein unbedarftes Hausmütterchen und so, und was willst du jetzt da genau wissen, wie das läuft hier drin? Vertrau uns doch und so, also auf diese recht joviale Mackerart gegenüber Frauen. Und mich hat es zutiefst beeindruckt, wie sie sich gewehrt hat gegen alles, also es ist gegen alle Widerstände und einfach gefunden hat, so geht das nicht, so kann ich das nicht stehen lassen. Und darüber habe ich eigentlich auch den Film gemacht. Also ich bin zuerst zu Vreni Sala gegangen und habe sie gefragt, ob sie einverstanden wäre. Und erst als sie Ja gesagt hat, bin ich dann auch zu Bruno Z. gegangen und habe ihn gefragt, ob er einverstanden sei, dass dieser Film entsteht. Er war dann auch einverstanden, hat mir Akteneinsicht gewährt. Es war relativ ungewöhnlich damals, dass wir den Film machen konnten, dass man einen Spielfilm in so kurzer Zeit zu einem solchen aktuellen gesellschaftspolitischen Thema machen konnte.
Sie haben Bruno Z. auf dem Thorberg im Gefängnis besucht. Er kam auch die Dreharbeiten besuchen, haben Sie gesagt. Was für einen Menschen haben Sie da kennengelernt?
Also das auf dem Thorberg, muss ich sagen, jetzt rückblickend, das war schon ein bisschen ein Pilgern auf den Thorberg. Von mir als Filmemacher und von Journalisten. Also von dem her, man hat sich dann schon ein bisschen was eingebildet, wenn man dort oben gewesen war und den Bruno Z. im Gastraum dort, im Besuchsraum getroffen hatte, allein so vor sich hatte, da war man jemand. Da
gehörte ein bisschen zum guten Ton genau, unter Journalisten.
Genau, da war man eigentlich fast schon ein bisschen auf der oberen Stufe. Selbstverständlich haben natürlich alle, die auf den Thorberg gegangen sind, haben wir alle versucht, die berühmten Fangfragen zu stellen. Und da muss ich sagen, da ist er immer lächelnd drüber hinweggegangen. Also es gab nicht den Hauch irgendwie eines falschen Gefühls, wenn man mit ihm gesprochen hat. Also ich muss ehrlich sagen, nach dem ersten Gespräch dort auf dem Thorberg, da war ich auch 100% überzeugt, der Mann, der kann das nicht gewesen sein. Der kann das unmöglich gewesen sein.
Es gab ja immer die Frage bei allen War er es nicht? Glaube ich ihm nicht? Sie haben ihm in dem Fall geglaubt?
Ich habe ihm wirklich geglaubt, ja. Er hatte eben wirklich ein Charisma, das hatte er. Er hatte etwas so Einnehmendes auf eine Art so. Er hatte aber auch etwas fast Bescheidenes an sich. Also das war ein ganz gewöhnlicher, einfacher Mann, dem jetzt Unrecht geschehen ist und der nicht mal sich wahnsinnig dagegen wehrt und sagt, es sind alle Schweinehunde, die mich da verlocht haben im Gefängnis oder so. Er zeigt im Gegenteil noch fast Verständnis für die andere Seite und so. Also er war jemand, dem hat man wirklich geglaubt. Man hat ihm wirklich geglaubt, Sister.
Und gleichzeitig wurde ja immer wieder an seiner Glaubwürdigkeit gekratzt. Also es gab zum Beispiel während des zweiten Prozesses die Episode, wo die Haftzustände auf dem Thorberg zum Thema wurden. Da ist ans Licht gekommen, dass Bruno Z. anscheinend eine Sonderrolle, einen Sonderstatus hatte auf dem Thorberg. Das hat dann schlussendlich den Direktor sogar den Kopf gekostet. Und dieser Direktor sagte, Bruno Z. ist ein Lügner. Das sind doch auch so Momente, die dann schlussendlich wieder an dieser Glaubwürdigkeit gekratzt haben.
Es gab die anderen, ja, das stimmt. Also es ist ja zum Beispiel so, dass der Spiegel hat ja nach dem Freispruch, haben sie geschrieben, er hat faustdickes Glück gehabt, Bruno Z. Also mit anderen Worten, ihm kamen all die Fehler zugute, die bis zum ersten Prozess und im ersten Prozess passiert sind. Er hat faustdickes Glück gehabt. Es gab schon Leute, die es so gesehen haben, ganz bestimmt. Es war auch nicht so, dass dieser Club Fairness für Bruno Z., dass es eine Massenbewegung war. Das war einfach ein Kreis von Leuten, die sehr aktiv waren. Und ich denke, im Zweifelsfall hätten wohl die Leute schon gesagt, ja, den muss man freisprechen, weil es ist ja nicht ganz sicher. Aber es gab schon, im breiteren Volk gab es ganz bestimmt auch Zweifel daran. Aber die hat man wirklich, muss ich sagen, medial ziemlich clever überspielt.
Vieles, sehr vieles ist offen geblieben in diesem Fall. Die Tatwaffe kennt man nicht, den Tatort kennt man nicht, den Tatzeitpunkt kennt man nicht. Man weiß auch nichts über eine mögliche Dritttäterschaft, das wurde ja auch häufig diskutiert. Was ist denn für Sie persönlich das größte Fragezeichen?
Schon halt einfach die Schuldfrage. Es bleibt eigentlich das Frage, also jetzt. Dazumal wäre es mehr darum gegangen, kann das mir auch passieren, dass ich so in ein System reinkomme und plötzlich keine Chance mehr habe. Aber heute ist es ganz klar die Schuldfrage. Also das bleibt eben das, was auch Vreni Sala gesagt hat. Wir wissen nicht, wer es war. Es gibt keinen Mörder.
Vielleicht abschließend die Frage, wir sprechen hier bei einem der spektakulärsten Mordfälle, Gerichtsfälle in der Schweiz, Mord in Kehrsatz. Hat sie, Bernhard Giger, seither einen Fall nochmals so beschäftigt?
In der Schweiz nicht, nein. Überhaupt nicht. Ich wüsste keinen vergleichbaren Fall, echt nicht.
Das war Bernhard Giger. Damals, zu Zeiten der Prozesse rund um den Mord in Kehrsatz, verfilmte er die Geschichte der Geschworenen, die den Schuldspruch anzweifelten. Nun, wir haben es gehört, die Berner Justiz stand damals in der Kritik. Zuerst ein fragwürdiger Schuldspruch, dann ein Freispruch und ein ungelöster Fall. Wie sieht das rückblickend aus, 30 Jahre nach der Tat? Hat der Fall die Berner Justiz positiv oder negativ beeinflusst? Ich habe diese Frage Karl Ludwig Kunz gestellt. Er war bis vor kurzem Strafrechtsprofessor an der Universität Bern.
Rückblickend kann man sicher sagen, der Fall hat eine Art Klimawandel in der Berner Justiz ausgelöst. Es fand eine allmähliche Veränderung statt. Ob die jetzt unbedingt positiv oder negativ zu werten ist, kann man nicht eindeutig sagen.
Und von welchen Veränderungen sprechen Sie da konkret?
Also Ausgang war sicher eine überwiegende Enttäuschung der Justiz über den Ausgang des Verfahrens. Man musste deshalb lernen und verdauen, dass ein Freispruch mangels Nachweises ein Freispruch ist. Dass man die Tat jemanden, den man für schuldig hielt, nicht beweisen konnte. Man musste sich also damit auseinandersetzen, dass man dies als Niederlage verstand. Das war zumindest teilweise heilsam.
Bei wem kamen denn diese Gefühle? Also es gab damals den Staatsanwalt, der den zweiten Prozess ja führte. War es hauptsächlich bei ihm, der eigentlich die Niederlage einstecken musste?
Über Personen will ich nichts sagen und ich glaube auch nicht, dass es sich an Personen festmachen lässt. Es geht um eine Bewegung in der Justiz insgesamt. Ich denke, die Berner Justiz versteht sich heute etwas anders, weniger als staatlich autoritär, weniger selbstbewusst, eher nachdenklich. Sie bemüht sich darum, Entscheide durch Öffentlichkeitsarbeit verständlich zu machen.
Jetzt hat ja damals ein Berner Politiker gesagt, die Justiz im Kanton Bern, das sei so etwas wie die letzte Bastion des alten Bern. Das war nach dem ersten Prozess. War denn die Berner Justiz zuvor herrisch und verhockt?
Sicher ging im Zuge des Prozesses, über den wir reden, ein Stück Eigenständigkeit des Profils der Berner Justiz verloren. Und sie gewann umgekehrt an einer Art eidgenössischen Konformität. Die Berner sind heute eher im Mainstream der Kantone und damit problemloser für das Bundesgericht geworden. Dazu trägt aber auch die gesamteidgenössische Strafprozessordnung bei, die es jetzt gibt.
Aber das Berner Recht, das war ja damals schon ein bisschen, um nicht zu sagen rückständig, es war schon ein bisschen eigenartig im eidgenössischen Vergleich, jetzt mit diesem Geschworenengericht, das da noch existiert hat.
Ja, die alte Berner Strafprozessordnung war natürlich noch sehr stark lokal verwurzelt und sehr stark an alten Ordnungen zurückgehend auf das 19. Jahrhundert orientiert. Einige Änderungen traten jetzt durch die neue Strafprozessordnung ein, die doch bedeutsam sind. Zum Beispiel ist die Verteidigung bereits bei polizeilichen Einvernahmen zulässig. Also es gibt einen Anwalt der ersten Stunde und damit ist ein Schritt in Richtung Waffengleichheit zwischen Strafverfolgung und Verteidigung getan.
Wie muss man sich das konkret vorstellen, also diese Waffengleichheit?
Ich denke, dass es darum geht, gleich lange Spieße zu besitzen, der Verteidigung die gleichen Abwehrrechte zu geben, die die Strafverfolgung als Angriffsrechte zur Verfügung hat und damit eine ausgewogene Hauptverhandlung zu schaffen.
Was ja damals auch stark kritisiert wurde, das war das Verhältnis zwischen Polizei, also Fahndung, Untersuchungsrichter und der Staatsanwaltschaft. Hat sich das durch den Fall nachhaltig verändert?
Das hat sich auch durch die neue Strafprozessordnung verändert, weil die Kompetenzen des Untersuchungsrichters alten Stils teilweise auf die Staatsanwaltschaft übertragen wird. Das hat zur Folge, dass die Staatsanwaltschaft sich jetzt weniger auf Verurteilungserfolge fixieren muss, denn als verfahrenssteuernde Instanz sich versteht.
Und damals, rund um den Mord in Kehrsatz, da war das eben noch anders.
Ja, da war das eben anders, weil das alte Recht das anders vorsah. Heute hat auch die Polizei mit der Staatsanwaltschaft eine hierarchische Behörde als Ansprechpartner und muss nicht mehr mit vielen regionalen Untersuchungsrichtern klarkommen. Auch, denke ich, ein bedeutender Unterschied.
Jetzt nach den Prozessen rund um diesen Mord in Kehrsatz wurde irgendwann das Geschworenengericht dann abgeschafft. War das auch eine große Veränderung und wie ist das zu beurteilen im Nachhinein?
Ich denke, die Abschaffung des Geschworenengerichts spielt mittelbar eine Rolle, insofern ein gewisses Misstrauen gegenüber Laienrichtern bestand aufgrund des Ausgangs dieses Verfahrens. Darum wurde das Geschworenengericht abgeschafft. Freilich gibt es ja immer noch Laienrichter in Bern. Es ist auch eine Entwicklung, die nicht überregional geteilt wird. Im Tessin zum Beispiel hat man gerade wieder das Geschworenengericht mit Laienbeteiligung eingeführt.
Aber war es hier in diesem Fall nicht gerade umgekehrt, dass eben die Laienrichter, die Geschworenen, ein Misstrauen hatten gegenüber den Berufsrichtern?
Ich denke, das war eine beidseitige Sache, die immer wieder auftaucht bei Laiengerichten, wo einerseits die Laien und andererseits die Justiz sich gewissermaßen erst finden müssen. Und das passiert ja auch regelmäßig in Verfahren. Das ist da eben nicht so ganz glücklich gelaufen.
Herr Kunz, der Fall wurde nicht gelöst. Viele Leute haben von Verfahrensmängeln gesprochen damals. Jetzt, Sie haben gesagt, in der Berner Justiz habe sich auch etwas getan seither. Wäre denn so ein Fall, wie das rund um den Mord in Kehrsatz passiert ist, wäre das heute gar nicht mehr möglich?
Die Justiz ist auch heute nicht unfehlbar. Es passieren laufend Fehler, das ist normal. Es werden Fälle jährlich ganz viele vom Bundesgericht aufgehoben wegen Fehlerhaftigkeit. Das wird auch weiter passieren. Ich denke, was außergewöhnlich war an diesem Fall, über den wir reden, sind die Emotionen, die hochgegangen sind. Ob das weiter so möglich sein würde heute, weiß ich nicht. Das käme auf den Einzelfall an.
Karl Ludwig Kunz, emeritierter Professor für Strafrecht an der Universität Bern.
Im Jahr 1985, im Monat Juli.
Das war die Sendung Zeitblende rund um den ungelösten Mord in Kehrsatz, der unterdessen 30 Jahre zurückliegt.